Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unsere Instagram-Updates oder befragen Sie Ihre Suchmaschine des Vertrauens.
Willkommen.
Herzlich willkommen zu Walkie und Talkie, zu einer neuen Episode deines Lieblingspodcasts.
Oh yeah.
Es freut uns, dass ihr wieder mit dabei seid und dass wir uns mal wieder zusammengesetzt haben, um eine coole neue Folge aufzunehmen zum krassen K oder so.
Voll korrekt.
Das korrekte K.
Krass korrektes K.
Wir überlegen uns mal noch, wie wir die Episode dann nennen. Aber auf jeden Fall ist es jetzt schon ganz eindeutig, dass es um das K gehen wird. Und wir haben uns ja schon in der letzten Folge darauf gefreut, dass wir jetzt mal wieder einen anständigen Buchstaben haben.
Mhm.
Juhu.
Yes.
Da mussten wir uns ein bisschen durchkämpfen durch die letzten Runden auf jeden Fall.
Obwohl das I eigentlich auch noch ganz okay war.
Ja, es war alles super natürlich im Resultat, ne?
Ja, das Leute. Auf jeden Fall. Da haben wir schon ordentlich was gezaubert.
Also, ach ja, übrigens, ich bin Lorena.
Ich bin der Michael.
Richtig. Und wir motivieren euch heute mal wieder zum Spazierengehen.
Oh yeah.
Bringen euch dazu, mit diesem Podcast noch mal ein paar Schritte mehr zu gehen, ein bisschen die frische Luft zu genießen. Und das war's.
Das schöne Wetter, sich braun brennen zu lassen.
Richtig. Cremt euch gut ein.
Ja.
Geht raus und ja, habt jetzt einen schönen Spaziergang, während wir hier gemütlich auf dem Sofa sitzen und einen Podcast aufnehmen können. Übrigens gleich mal eine Warnung vorweg, falls es immer wieder mal seltsame Geräusche geben sollte, das ist meine Waschmaschine. Die eskaliert immer voll. Was sagst
ja,
du
komplett.
Immer? Flugzeugstart oder so?
Ja, genau. Hört sich an, als ob ein Flugzeug startet. Sie hebt
ja.
ab.
Es war aber dringend notwendig. Ich war gestern ausnahmsweise mal wieder ein bisschen auf der Piste. Und zwar wirklich, es war draußen, es hat die ganze Zeit geregnet. Und ich bin ausgerutscht und war komplett voll mit Matsch. Und das
Geil.
Ist jetzt auch alles in der Waschmaschine. Aber deswegen ist sie halt noch lauter, weil da sind jetzt auch Schuhe drin und die poltern da die ganze Zeit so rum. Also Entschuldigung an alle, denen das im Ohr wehtut.
Ja, aber so sehr fällt das gar nicht auf. Ich höre es eigentlich.
Nicht.
Nicht.
Okay, alles klar. Dann ist gut. Lass uns reinstarten. Ich weiß gar nicht mehr, wer beim letzten Mal angefangen hat. Wir wechseln uns ja immer so schön ab. Das ist wichtig.
Das ist jetzt natürlich fatal, was, wenn wir jetzt einen Fehler machen.
Ja. Ah, egal. Du darfst anfangen.
Ich?
Ja, ich gönne dir die volle Aufmerksamkeit noch zum Anfang,
mhm.
weil spätestens nach 10 Minuten sind ja eh alle eingeschlafen und dann haben sie wenigstens noch ein bisschen was von dir mitbekommen.
Ja, dann darf ich sie jetzt mal in den Schlaf reden. Alles klar, ich weiß, was du willst.
Ich gebe mir übrigens Mühe, dass ich dabei nicht einschlafe. Wir lachen da immer so drüber, dass sie uns das Feedback gibt, aber wir selbst sind auch nicht davor gefeit, einzuschlafen, wenn wir irgendwelchen Leuten bei Podcasts zuhören oder so.
Mhm.
Also das ist ganz natürlich und solange ihr uns anhört und ein ja. Abo dalasst, ist das schon okay.
Ja, besonders wenn das dann noch so angenehme Stimmen sind, das kann man schon mal wegknacken.
Ganz genau. Machen wir uns noch ein paar Komplimente, weil ihr das ja nicht tut. Passt schon. Okay, Michi, hau raus.
Gott, dann lege ich direkt los. Das sage ich auch immer, oder?
Ja. Das habe ich mal in so einem Seminar zum Thema Selbstvertrauen gelernt. Eigentlich sollte man sich selbst gar nicht anmoderieren.
Oh.
Also.
Spricht das für wenig Selbstvertrauen?
Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine Übersprungshandlung. Das ist man halt auch einfach gewohnt und man tut es immer. Aber es wirft nicht, es erzeugt nicht dieses Bild, das man als selbstbewusste Person gerne nach außen tragen würde.
Okay.
Versteht man, was ich meine?
Ja, denke ich schon. Naja, auf jeden Fall kennt man meine berühmte Persönlichkeit gar nicht so als Mensch, sondern eher als Marke. Denn wir gehen zurück ins Jahr 1866 in die USA nach Battle Creek, denn hier wird ein Sanatorium gegründet. Also ein Sanatorium, das ist halt ein ziemlich veraltetes Wort, ist eigentlich eher sowas wie so eine Fachklinik halt. Also wo dann jetzt, was?
Ja, ich hätte auch gefragt. Sorry. Ich weiß auch nicht. Sanatorium, finde ich, kommt auch so in Gruselfilmen und sowas
Ja,
vor, oder?
ich wollte es gerade sagen. Also ein Sanatorium. Und die Gründer haben als Grundlage gesetzt, so Glaubensgrundsätze umzusetzen, um Naturheilkunde zu praktizieren. Also es gab kein Fleisch dort, es wurde nicht geraucht, also kein Tabak, auch kein Alkohol oder Kaffee zählt ja auch so ein bisschen als Droge. Stattdessen sollten die Leute lieber die frische Luft und die Sonne genießen. Also wie ihr bei eurem schönen Spaziergang.
Ja, stimmt. Jetzt wollte ich gerade lästern, dass das natürlich ständig Leute gesund macht, nur frische Luft zu genießen. Aber klar, ein bisschen was tut's schon. Du würdest das natürlich nicht überleben an so einem Ort, ne?
Ohne
Du wärst
Fleisch,
sogar
oder?
unnötig an so einem Ort, ja, ohne Fleisch. Und dein Job wäre auch überflüssig, wenn alle Menschen so leben würden.
Ja, dann gibt's halt alkoholfreies Bier.
Ja, ist das was, also geht das gegen deine Ehre, alkoholfreies Bier herzustellen?
Ja, also irgendwo schon. Ja, auf jeden Fall.
Okay, ja, sorry, wir schweifen immer so ein bisschen ab.
Zurück zum Sanatorium. Denn nach 10 Jahren übernimmt dann die Leitung ein frisch promovierter Arzt, und zwar John Harvey Kellogg. Und als Verstärkung holt er sich noch seinen Bruder Will Keith ins Sanatorium. Also haben die Leitung jetzt die Kelloggs-Brüder.
Ach so, Kelloggs. Ah, okay. Got it. Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, als du es gesagt hast. Also habe ich so, weiß nicht, irgendwie habe ich das mitgeschrieben im Kopf und nicht wie Kelloggs geschrieben. Witzig, okay, cool.
Ja, und gemäß der Zielsetzungen der beiden Gründer vorher war ja in dem Sanatorium der Verzehr von Fleisch halt untersagt. Ja, dann gab's halt überwiegend halt Brot und sowas zu essen. Na, das ist ja schon ziemlich langweilig trotzdem.
Kacke, ich sag's
Ja.
einfach, es ist Kacke mit K.
Dann haben die zwei Brüder halt nach Alternativen gesucht und haben in dem Labor ein bisschen rumexperimentiert. Und 1894 haben sie auch Versuche durchgeführt. Dann blieb zufällig, so wie es ja oft ist, mal ein Rest gekochter Weizen übrig, mit dem sie eigentlich einen Teig zubereiten wollen. Ja, der blieb halt einfach über Nacht stehen. Und am nächsten Morgen haben sie dann Experimente mit diesen inzwischen stark aufgequollenen Weizenkörnern gemacht. Und haben sie halt einfach mal gepresst, ausgerollt und haben sich dann entschlossen, diese plattgewalzten Körner einfach mal zu trocknen. Das Ergebnis waren dann diese dünnen, knusprigen Weizenflocken. Das Ganze haben sie dann halt einfach noch mit ein bisschen Salz gewürzt und haben es versuchsweise mal an die Patienten verfüttert. Die waren super begeistert davon. Also so sehr sogar, dass sie nach der Entlassung noch gefragt haben, ob sie ihnen die Flocken auch nach Hause senden können.
Krass. Hä, aber wer kommt denn da auch drauf? Oh, da sind was aufgequollene Weizenkörner oder was es war.
Ja.
Na, die presse ich doch mal und dann röste ich die ein bisschen. Also finde ich schön verrückt, dass dann sowas zufällig passiert.
Ja.
Oder nur halb
Schon
zufällig.
krass. Also sie haben ja schon danach experimentiert, aber dass sie dann doch so, wie du schon sagst, zufällig drauf gestoßen sind. Ja, das war schon.
Cool. Also das war die Geburtsstunde des Cornflakes, der Cornflakes
Ja,
oder
kann
wie?
man schon so sagen. Und 3 Jahre später, also 1897, haben die zwei Brüder dann auch ein kleines Unternehmen gegründet. Und zwar die Sanitas Food Company.
Ja, das kenne ich irgendwoher.
Ja, Sanitas, das nicht auch so ein Rettungsdienst?
Ich weiß es nicht, es kommt mir richtig bekannt vor.
Ja, mir auch. Aber ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was es ist. Aber auf jeden Fall wollten sie da halt ihr Produkt weiterentwickeln und halt zu Beginn auch den Versandhandel für die ehemaligen Patienten aufzuziehen.
Ja, das ist auch verrückt, hey. Vor allem, du hast gesagt, die waren gesalzen, ne? Dass die Leute das dann so abartig geil finden, ist ja schon auch ein bisschen schräg. Also, so. Ja, verrückt. Ich find's echt verrückt. Mal wieder findet Lorena was verrückt. Ist es denn zu glauben?
Will Keith Kellogg hat dann aber auch schon weiter experimentiert und hat eine auf Maisbasis viel besser schmeckende Variante des Produkts entwickelt. Im Gegensatz zu seinem Bruder hat Will Keith auch noch sehr große Pläne mit dem Unternehmen gehabt, denn er wollte das Nahrungsmittel auch an, ja, mehr Kunden verkaufen und nicht nur an alte Patienten.
Warum wollte sein Bruder das nicht?
Na, der war halt Arzt, der wollte sich halt eigentlich mehr so auf sein Sanatorium und alles konzentrieren und nicht jetzt hier die Cornflakes vermarkten.
Ach, und der andere war kein Arzt. Der war nur halt Mitarbeiter dann in dem Sanatorium.
Genau.
Okay.
Aber witzigerweise hat ein ehemaliger Patient die Idee als erstes gehabt, denn er hat während seinem Aufenthalt den Herstellungsprozess halt so mitbekommen und hat seine eigene Cereal-Firma gegründet.
Nein, das ist ja auch geil.
Ja. Die Gewinnspannen sind halt schon enorm, weil, ja, das ist ja super schlicht hergestellt und wenn du dann ein bisschen Werbung dafür machst, hat's richtig geboomt, denn in Battle Creek sind dann schon 40 Frühstücksflockenproduzenten einfach auf den Boden geschossen.
40.
Ja, von jetzt auf gleich einfach so 40 Cornflakes-Firmen, das ist schon krass. Erst recht in einer Stadt, ich weiß ja jetzt nicht, wie groß die ist, aber das ist schon echt heftig.
Ja, vor allem sind ja, gut, also ich weiß nicht, wie schnell sie da dann die ganzen Sorten rausgebracht haben, aber ich nehme an, dass das damals vielleicht noch nicht so ein Thema war. Und wie differenzierst du dich denn dann von einem anderen Anbieter?
Ja.
Also, es sind halt alles, was dann Maisflocken oder Kornflocken, ist ja
Ja,
irgendwie
schon echt
auch
schwierig.
ungewöhnlich. Ja.
Aber Will Keith Kellogg hat sich dann als Ziel gesetzt, sie alle zu übertreffen.
Ambitioniert.
Aber sein Bruder John war mehr an seiner medizinischen Forschung interessiert als am Geschäft mit den, ja, Cornflakes. Und nachdem Will dann 1906 begann, seinen Cornflakes Zucker hinzuzufügen, zerstritten sich die zwei Brüder und haben nie wieder miteinander gesprochen.
Oha, das ist aber heftig.
Ich fand das auch richtig heftig. Ich meine schon, der eine ist halt Arzt und er hat halt diese Regeln des Sanatoriums, also mit der gesunden Ernährung und allem richtig gelebt. Aber dass er dann direkt seinen Bruder den Kontakt abbricht, nur weil er Zucker in die Cornflakes macht, das fand ich schon echt heftig.
Weißt du, wer mit wem den Kontakt abgebrochen hat?
Nee, das weiß ich nicht genau. Es kann ja auch von beiden Seiten vielleicht gekommen sein.
Ja, deswegen meinte ich. Wer weiß, ne? Vielleicht meinte der eine, was, du willst da keinen Zucker reinmachen? Verpiss dich! Wer weiß.
Mit Zucker schmeckt alles besser. Die reißen uns das dann aus den Händen.
Aber ist ja auch so, oder? Heute ist da ja schon auch viel Zucker drin.
Ja.
Und niemand steht doch auf diese traditionellen
Ja, ich
Cornflakes
meine,
ohne
dann esse ich
Zucker.
lieber direkt ein Müsli. So richtig kornig.
Die traditionellen Cornflakes esse ich nur in Rittersport Knuspersticks.
Ja, wo sie dann auch nur so einen kleinen Teil ausmachen bei der ganzen Schokolade.
In der Schokolade mag ich gerne viel Keks oder Cornflakes, aber so pur, die schmecken ja echt nach nichts Geilem.
Ja.
Okay, sorry. Also Zucker hat sie auseinandergebracht.
So ist es. Dann ging halt Will auch dann auch aus dem Sanatorium heraus und gründete dann 1906 im Alter von 46 Jahren, also diesmal haben wir echt noch Zeit, seine eigene Toasted Cornflake Company in Battle Creek, die dann später die Kellogg's Company wurde.
Ja, aber so ein Konzern wie Kellogg's aufzubauen, bis wir 46 sind, ist möglich. Aber da bräuchten wir jetzt schon noch eine richtig krasse Idee. Vielleicht sollten wir auch einfach mal ein paar Lebensmittel über Nacht stehen lassen und gucken, was so mit denen passiert.
Ja, und dann wollen wir so verschimmelte Kartoffeln oder sowas verkaufen.
Ja. Die sind gut für die Verdauung.
Nein, da schreibst du die auf die Haut, da wird sie samt weich.
Beides. Ein 2-in-1-Produkt. Oh, ob wir das wohl rausschneiden müssen, damit uns niemand die geile Geschäftsidee
Ja,
klaut?
besser ist es. Auf jeden Fall hat dann Will Keys, um bei dem Wettbewerb mitzuhalten bzw. seine Kontrahenten zu überholen, versuchte er dann die Konsumenten an seine Produkte zu binden, indem er halt richtig die Werbetrommel geschlagen hat und dann halt den berühmten Kellogg-Schriftzug auf seine Packungen gemacht hat und hat sie halt als das Original beworben. Ja, seine Produktpalette hat er natürlich auch ständig erweitert. Und hat sich besonders auch auf junge Kunden gestürzt, indem er halt einfach ein Bilderbuch dazu gegeben hat, wenn du zwei Schachteln Cornflakes gekauft hast.
Nein, er hatte die Idee vor McDonald's.
Das gibt's ja heute auch noch mit den kleinen Goodies in den Cornflakes. Ich erinnere mich noch, früher hatte ich dann so einen Löffel, da war dann ein Trinkhalm dran. Da konnte man dann Cornflakes löffeln und gleich dann die Milch noch damit austrinken.
Krass. Okay, also ich weiß nicht, was ich für coole Sachen hatte. Ich weiß schon, dass früher manchmal noch was drin war. Ich habe jetzt lang keine Cornflakes mehr gegessen.
Ich wüsste jetzt auch nicht. Ich müsste mal auch wieder raufschauen, ob da jetzt noch so Goodies drin sind.
Sag mal, sagst du auch zu allem Cornflakes? Weil eigentlich sind ja wirklich nur diese hässlichen Dinge, die wir beide nicht mögen,
Ja,
Cornflakes,
so an
ne?
sich nenne ich schon alles Cornflakes, aber dann beziehe ich es halt dann noch auf eine bestimmte Sorte.
Ja, okay, gut. Wollte ich nur mal abgeklärt haben.
Ja, und dass Kellogg's Konzept aufging, das, ja, wissen wir ja alle. Denn jetzt hat er über 50 verschiedene Produkte, 25.000 Beschäftigte und ja, die Marke kennt einfach heutzutage jeder. Und der Erfolg zieht sich ja von damals bis heute schon durch.
Ja, kennt echt jeder.
Aber was ich auch noch sehr schön fand, als ich das gelesen habe, und zwar hat Will seinem gewonnenen Reichtum auch sich sehr für wohltätige Zwecke eingesetzt. Also auch als er schon früh halt so viel Geld schon, also schon in den ersten Jahren seines Erfolgs hat er dann direkt Sonderangebote für seine Mitarbeiter gemacht und hat in Battle Creek auch Einrichtungen gestiftet und alles Mögliche. Also ja, da hat schon trotzdem schon noch ein gutes Herz gehabt.
Ja, das ist schön. Also tatsächlich, wenn ich ganz rational drüber nachdenke, schadet es den Leuten ja auch nicht. Oder es schmerzt sie
Ja.
nicht, viel Geld auszugeben. Auch bei Bill Gates. Dann denke ich so, oh krass, voll cool, der spendet da irgendwo 10 Millionen.
Ja.
Aber wenn man sich halt anschaut, wie reich er trotzdem noch ist, dann ist das auch nur so, ja, okay. Aber ich finde es schon richtig gut, wenn so Unternehmer dann noch irgendwelche Sachen
Ja, das finde ich
supporten.
auch. Ja, und das war's dann jetzt eigentlich auch schon. Das war jetzt mal nicht so eine klassische Biografie, aber ich fand es trotzdem super interessant, was hinter dem Namen Kellogg so steckt.
Ja, finde ich auch. Das ist echt cool. Vor allem halt, dass es eigentlich nur so ein großer Zufall ist, ne? Und jetzt voll das Weltunternehmen und halt auch so lange besteht. Das muss man auch
Ja.
mal dazu sagen. Ich meine, wann wurde das gegründet? Irgendwas mit Ende 1800 hast du gesagt, ne?
1906.
Ah, okay. Die hatten doch irgendwie zwei Firmen, dachte ich da.
Ach so, ja, 1906 hat er halt sein Kellogg's gegründet. 1897, also ja, kurz vor
Okay.
1900.
Also auf jeden Fall gab es die Frühstücksflocken in dem Fall schon so früh. Ja, egal. Ich find's krass. Mega cool.
Ja, Kellogg's Cornflakes. Hast du eine Lieblingssorte?
Gute Frage. Sind Nougat Bits von Kellogg's?
Ja, die heißen, glaube ich, aber anders. Ich glaube, er hat
Tresor,
sie.
oder? Sind das
Ja,
die?
ja.
Hm. Ja, da sieht man mal, wir hatten nicht immer Kellogg's. Oder auch nicht.
Ja, ich auch. Ich finde jetzt auch nicht, dass die Kelloggs wirklich besser schmecken als die anderen. Also, oftmals ist ja wirklich das Original am besten, aber bei Cornflakes finde ich das nicht.
Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall mag ich diese Tresor und Lion. Die weiß ich aber gar nicht. Die sind wahrscheinlich von Kellogg's, oder?
Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
Lion Cereal. Ist das die eigene Marke?
Kann sein.
Ah, von Nestlé. Ach, verdammt. Okay, die kann ich in Zukunft nicht mehr kaufen. Alles klar, alles klar. Das hatte immer die Familie von meiner besten Freundin und immer wenn ich da war, habe ich bei denen Lions gegessen, was die bei uns nicht gab. Und das war so geil. Und da
Ja.
war am Ende dann auch so eine mega leckere Schokokaramellmilch in der Tasse. In der Schale, sorry. Ich esse meine Cornflakes nicht aus der Tasse. Nur falls sich das jetzt jemand gefragt
Habe ich gar
hat.
nicht drauf geachtet, dass du Tasse gesagt hast.
Muss ich klarstellen. Ja, und was ist deine?
Ich hätte tatsächlich auch die Lions mit aufgezählt,
Die
aber
nicht zu Kelloggs gehören, dein
ja.
Ernst? Wir sind so schlecht.
Ja, ich weiß nicht, Kellogg's. Ich habe jetzt halt so an Cornflakes dann gedacht. Ich weiß jetzt, aber Cookie Crisps, sind die überhaupt von Kellogg's oder ist das auch Nestle?
Cookie Crisps. Nee, die sind auch von Nestlé.
Ja, ich glaube auch, dass mittlerweile ist doch Nestle dann oder bei uns zumindest doch viel verbreiteter, oder? Auch von der Werbung her und so.
Also, okay, diese Whiteys-Dinger, Frosties, sorry, die fand ich auch ganz geil. Das sind ja die Cornflakes, nur mit besser.
Ja.
Smacks sind auch von Kellogg's.
Ah.
Die waren auch immer richtig gut. Ansonsten, ja. Tresor, wie gesagt. Schoko Krispies, das ist auch richtig bekannt, finde ich.
Ja.
Wir haben tatsächlich immer Smacks gesagt, aber das stand nie auf der Packung, die wir hatten.
Ja, ich glaube, das war in Amerika so, hießen die bei uns dann nicht anders?
Nee, ich glaube, wir hatten halt die Billigversion. Okay, abgedriftet. Na gut.
Aber eine wichtige Frage gibt's noch. Erst die Milch oder erst die Cornflakes?
Ich weiß nicht, warum das eine Frage ist auf der Welt. Erst die Cornflakes natürlich.
Genau.
Das ist doch auch ganz nervig, weil ja, dann sonst die Cornflakes so auf der Milch hängen und dann muss man die erst noch runterdrücken, dass die alle immer Milch gesehen haben.
Der einzige Grund, es andersrum zu machen, ist halt, wenn man nochmal nachfüllt, aber ansonsten immer zuerst die Cornflakes.
Wie, wenn man nochmal nachfüllt?
Wenn du nochmal Cornflakes in deine Milch schüttest. Oder trinkst du die Milch dann aus und machst eine neue Schale?
Kommt drauf an, wie geil die Milch aussieht. Wenn die so richtig schokierig und nicht mehr so viel ist, dann schon. Aber ich musste ja als Kind, ich weiß nicht, haben wir das nicht schon mal geredet im Podcast?
Ich weiß nicht.
Ich war als Kind allergisch gegen Milch. Und ich musste meine Cornflakes immer mit Orangensaft trinken. Essen.
Boah, das stelle ich mir widerlich vor irgendwie.
Es war echt gar nicht so schlecht. Aber, also man kann halt nicht alle Cornflakes dann essen.
Oh.
Also mit manchen funktioniert das, aber so Schoki-Cornflakes kann man eigentlich nicht gut essen.
Oh, du Arme.
Ja, es war echt nicht so verkehrt, aber ist schon geiler jetzt mit Milch.
Das glaube ich.
Möchte ich bestätigen.
Gut.
Sehr schön.
Also, Kellogg's, wen hast du denn für uns dabei?
Gut, dass du fragst, weil sonst hätte ich mich ja jetzt doch auch anmoderieren müssen. Jeder kennt den Namen meiner berühmten Persönlichkeit, nehme ich an, denn es ist Sebastian Kneipp.
Kneipp. Ja gut, ob den jetzt jeder kennt, das mag ich zu bezweifeln, glaube ich.
Kennst du ihn?
Ist das der von den, also Kneipp sagt mir jetzt nur was bei diesem Badewasser zu setzen.
Ja, ist nicht ganz verkehrt. Theoretisch ist er aber eher bekannt für seine Kaltwassertherapie. Also er ist so Hydrotherapeut und auch als Naturheilkundler bekannt geworden.
Okay, daher kenne ich ihn gar nicht.
Okay, alles klar. Dann ist das vielleicht jetzt doch nochmal was Neues für dich. Ist ja auch nicht verkehrt. Er wurde in Oberschwaben geboren. Das erwähne ich daher, weil ich da auch herkomme. Und das finde ich sehr, sehr cool. Oberschwaben ist die schönste Region der Welt. Und tatsächlich hat er auch ein bisschen überschneidungsmäßig gelebt mit deiner Kellogg's-Family. Also 1821 ist er geboren. Und er hatte einen sehr schwierigen Start ins Leben, möchte ich mal sagen. Also er musste ganz früh anfangen zu arbeiten, als Elfjähriger schon. Sie waren eine sehr arme Familie. Er hat dann gleich verschiedene Jobs gearbeitet. Und dann ist auch noch sein Elternhaus abgebrannt. Also ja, ein denkbar schlechter Start in diese Welt. Und man denkt jetzt auch nicht unbedingt an irgendwie einen Forscher oder er ist ja auch Begründer der Kneipp-Medizin. Das kann man sich noch nicht ganz vorstellen, wenn man das hört, finde ich, dass er mit 11 gearbeitet hat. Also seine Schulbildung war dann jetzt auch nicht the yellow from the egg. Aber ein klein wenig Glück kam dann auf, weil er hatte einen weitläufigen Verwandten, der Kaplan war. Und der hat ihn dann in Latein unterrichtet, hat ihn fürs Gymnasium vorbereitet und dann hat er tatsächlich 1848, also mit 27, auch angefangen zu studieren und zwar Theologie. Genau, tatsächlich litt er schon davor, also sehr, sehr jung, an einer Lungenerkrankung. Vermutlich war das Tuberkulose. Und während seines Studiums hat er dann zufällig ein Buch entdeckt, das hieß Unterricht von Kraft und Wirkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen.
Warum hast du das jetzt so ausgesprochen?
Ja, weil das so geschrieben ist. Also, das ist halt witzig. Wirkung in die Leiber der Menschen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es aus Oberschwaben kommt. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat er dieses Buch gefunden. Das war von Johann Siegmund Hahn. Das erwähne ich jetzt, damit er auch einmal die nötige Aufmerksamkeit für seine Forschung erhält. Das versteht ihr dann später noch, warum das relevant wird.
Gut.
Auf jeden Fall ging es in diesem Buch ganz offensichtlich darum, dass frisches bzw. kaltes Wasser gesund ist. Und daraufhin hat dann Kneipp wöchentlich so 2 bis 3 Mal ein paar Augenblicke in der Donau gebadet. die ja sehr, sehr kalt ist, wie die Leute hier wissen. Und er hat auch Halbbäder genommen, hat sich mit Wasser übergossen und so weiter. Und nach eigenen Angaben wurde er auch wieder gesund.
Oh.
Man kann das auch irgendwo bestätigen, weil er hat dann noch sehr, sehr viele Jahre gelebt. Ja, deswegen wurden dann so tägliche Wasseranwendungen auch zum festen Bestandteil von seinem Leben, weil er da offensichtlich eine heilende Kraft drin gesehen hat. Und er hat dann auch angefangen, seine Kommilitonen, also er hat seinen Studienplatz gewechselt nach München und da hat er dann heimlich angefangen, seine Kommilitonen zu behandeln, die an Tuberkulose erkrankt waren. Immer wieder hat er versucht, das Thema voranzubringen. Er hat Bücher darüber gelesen. Er hat einen Verein der Wasserfreunde besucht, was ich richtig geil fand. Und er hat halt auch immer wieder Menschen damit geholfen. Nebenbei hat er dann noch seine Priesterweihe erhalten, was ich persönlich jetzt nicht so relevant finde. Aber ja, die Kirche hatte ja damals überall ihre Finger im Spiel und wenn man sich gut oder schlecht mit ihr gestellt hat, konnte das Leben ja schon beeinflussen, auf jeden Fall. Genau. Dass er anderen Menschen aus Nettigkeit geholfen hat, kann man sehr positiv sehen. Tatsächlich gab es damals aber ein Kurierverbot, also dass Leute, die keine Ärzte waren, eigentlich nicht anderen Menschen ja, irgendwie eine Heilung versprechen durften, sie nicht medizinisch behandeln durften. Und deswegen wurde er 1853 auch angezeigt zum allerersten Mal wegen Kurpfuscherei. Da hat er irgendwie eine cholerakranke Frau mit heißen Wickeln behandelt. Und wie gesagt, das durfte er nicht. Er musste dann eine Buße zahlen und er hat deswegen aber nicht aufgehört und er wurde echt immer wieder angeklagt und irgendwelche Ärzte wollten halt, dass er aufhört. Und nach einigen Beschwerden musste er dann sogar eine Erklärung unterzeichnen, dass er nicht mehr in irgendeiner Form praktizieren würde, wollte. Dann kam es aber 1854 zur allseits bekannten Cholera-Epidemie in Bayern. Ich habe nichts davon gewusst.
Ich auch nicht.
Aber das war wohl, ja gut, Epidemie klingt immer schon sehr, sehr bedrohlich und da sind dann natürlich auch viele Menschen erkrankt und gestorben, unter anderem auch sehr früh sein Papa.
Oh.
Ja, aufgrund dieser dringenden oder dringlichen Situation hat er dann auch gegen seine Auflagen verstoßen und hat Menschen geheilt. Also später wurde ihm zugeschrieben, dass er 42 erkrankte Personen geheilt hat. Wer weiß, wie viele das wirklich waren. Wer weiß, ob das wirklich alles an ihm lag. Also auch bis heute, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, ist diese Kaltwassertherapie schon auch umstritten. Also je nach Krankheit soll das wohl positive Effekte haben, aber ob man da jetzt jemanden von Cholera heilen kann, damit, ich wage es zu bezweifeln, aber ich bin ja auch keine Ärztin. Auf jeden Fall wurde er aufgrund dieser Tat, aufgrund seines besonderen Einsatzes in der Bevölkerung dann als Cholera-Kaplan bekannt.
Kaplan, was ist das?
Ja, das ist ein kirchlicher Titel.
Ah, okay.
Genau, also Cholera-Kaplan. Er wurde dann, übrigens nicht zum ersten Mal, aber versetzt. Ich kann das jetzt nicht, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass die Kirche da ihre Finger im Spiel hatte. Ich konnte das jetzt nicht einordnen, ob er versetzt wurde, weil es positiv empfunden wurde, was er tut. Oder ob das eine Strafe sein sollte. Aber gefühlt war das eine Strafe, weil er war ja Priester. Und als er versetzt wurde, war er dann in einem Kloster Hauptgeistlicher. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Abstieg, aber da kann ich mich jetzt auch täuschen. Auf jeden Fall landet er in diesem Kloster in Wörishofen. Das sagt gegebenenfalls dem einen oder anderen was. Denn der Ort wurde ja durch seine Aktivitäten dann schließlich auch zum Kurort. Also er hat da Gebäude restauriert, er hat die Landwirtschaft aufgebaut, es entstanden erste Heilbäder und es kamen dann immer mehr Menschen hilfesuchend dahin. Und mit der Zeit auch Adelige und hohe Geistliche. Also diese Verpöntheit nahm langsam ab und aufgrund dieses Menschenandrangs wurde dann auch alles, wie gesagt, nochmal ausgebaut. Es gab noch mehr Heilbäder, es war immer mehr angesehen und die Kurierfreiheit wurde auch ausgerufen. Also das, was davor eben ein Verbot war, dass man als Kurpfuscher hier denunziert wurde, wenn man ohne medizinische Ausbildung Menschen geholfen hat, das wurde aufgehoben. Was ich eigentlich total schräg finde, weil wenn man sich anschaut heutzutage, wie streng alles ist und alle Auflagen, dann würde man sich ja auch fast denken, nicht ausgebildete Ärzte wären verboten, oder?
Ja, hört sich so an.
Also würde man denken, ist ja jetzt nicht der
Ja.
Fall, ist ja auch heute nicht der
Ja.
Fall, aber würde ich irgendwie fast erwarten, weil es ja für alles Mögliche dann Vorgaben gibt und so darfst du dich nicht nennen und das darfst du nicht tun, wenn du das und das und das nicht hast. Aber damals hat eben die Kurierfreiheit dann gestartet. Was ich richtig gut fand, Kneipp hat immer darauf bestanden, dass es in seinen Einrichtungen auch karitative Abteilungen gab und dass also mittellose, arme, kranke und auch Waisenkinder kostenlos behandelt werden konnten. Das finde ich eine sehr, sehr starke Aktion. Nicht so cool ist, und da komme ich zurück zum Anfang. Kneipp hat zu dieser Zeit auch ein Buch verfasst, und zwar Meine Wasserkur. Und damit der das Werk von einem anderen Herrn überarbeitet, der ein Buch geschrieben hat über die Heilkräfte des Wassers. Und es gab da auch andere Menschen, die viel darüber geschrieben haben. Und Kneipp hat quasi ein so ein Werk überarbeitet. Und das erschien dann auch, ohne dass er seine Vorlage eben offengelegt hat. Ja, dass das ein Plagiat ist, also quasi das ultimative Plagiat, wurde dann erst 1899 aufgedeckt. Also da war es dann schon ein komplettes Standardwerk und das war schon in seiner 65. Auflage. Ja, und das finde ich dann wiederum schon krass. Also, ich meine, das soll jetzt nicht seine Erkenntnisse und seine Einflüsse mindern, aber es ist natürlich schon hart, dass dann jeder dachte, ja, okay, alles seine Idee und sein Ansatz. Und in Wirklichkeit hat er dann vieles von anderen Menschen übernommen.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, dass einem halt auch so leicht ein Plagiat unterläuft.
Ja.
Also, in dem Fall jetzt nicht, aber grundsätzlich finde ich das mit den Plagiaten eine schwierige Geschichte. Und ich glaube, da stimmt mir auch jeder zu, der schon mal irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben musste. Genau, auf jeden Fall, Kneipp wurde dadurch, wie gesagt, halt auch zusätzlich bekannt. Ich meine, die 65. Auflage zu erreichen, das ist schon ordentlich. Und in den nächsten Jahren ist er deswegen auch durch fast ganz Europa gereist. Er hat Leute besucht, hat seine Lehren verbreitet, sage ich mal, mit den Menschen seine ganzen Heilbäder und so weiter angewandt. Und er wurde zum Beispiel auch vom Papst geehrt.
Oh.
Also das ist, ja. Fand ich auch krass, aber er war ja auch immer noch ein Priester.
Oh,
Das darf
stimmt.
man nicht vergessen. Ja, mancherorts wurde ihm mit Ablehnung begegnet. Das hat sogar dazu geführt, dass es in Wörishofen dann auch Brandstiftungen gab. Also es haben noch sehr, sehr viele Leute Anstoß genommen an seinen Methoden. Und klar, also viele Ärzte haben auch versucht, gegen ihn zu klagen und das nicht anerkannt, was er da getan hat. Das kennen wir übrigens auch schon, oder? Der
Ignaz.
gute Ignaz. Ja, genau. Das ist witzig, oder? Das hat sich voll eingeprägt bei uns.
Ja.
Das finde ich cool. Also, es war ein Auf und Ab. Grundsätzlich hat er schon sehr, sehr viel vorangebracht und die Leute haben seinen Methoden schon immer mehr Vertrauen geschenkt, aber es gab doch noch Anfeindungen. Und 1894 hat Kneipp dann schon erste Anzeichen von Schwäche gezeigt. Also hat einen schnell wachsenden Tumor in seinem Unterleib festgestellt, der auf die Gefäße gedrückt hat. Ja, wir wissen alle, dass das nicht so klingt, als ob man sich da mal eben mit einer Wasserkur davon erholt. Das ist aber tatsächlich das, was er gemacht hat. Also er hat sich mit Wasser behandeln lassen. Er hat trotzdem sich natürlich auch von Ärzten untersuchen lassen, hat aber die einzige Methode, die geholfen hätte, nämlich eine Operation, abgelehnt. Und deswegen starb er dann tatsächlich auch 3 Jahre später schon, im Alter von 76 Jahren. Ein trauriges Ende. Aber immerhin war er selbst wohl komplett von seinem Ansatz überzeugt.
Aber wenn er sich bei einem Tumor auch nur selbst, also mit Wasser behandeln lässt, da muss man schon ziemlich von überzeugt sein.
Ja, auch irgendwie doof, muss ich sagen. Also man kann ja akzeptieren, dass das seine Vorteile und seine Wirkung hat, ohne zu sagen, das muss immer für alles helfen. Also es gibt ja auch total viele Menschen, die auf diese homöopathischen Mittel setzen. Ich kann mir da schon vorstellen, dass da manche Sachen das bringen, aber wenn ich halt, nehmen wir an, ich habe eine klaffende Wunde am Kopf, ach, dann, keine Ahnung, nähe ich das halt zu oder
Ja.
so. Irgendwo kann man ja von allen Seiten das Beste rausnehmen. Aber dass sein Erbe fortlebt, das wissen einige von uns. Du nicht. fand ich ganz cool. Er war sogar Anfang vom 20. Jahrhundert der bekannteste Deutsche nach Otto von Bismarck in Nordamerika.
Okay.
Also, Kneipp ist schon bekannt. Seine Bücher werden ja auch heute noch aufgelegt. Und sein Ansatz, das Kneipen, ist sogar seit 2015 immaterielles Kulturerbe. Also ich würde sagen, wir können uns daraus mitnehmen, wenn wir das nächste Mal so ein Becken zum Wassertreten sehen, dann machen wir es einfach mal. Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr erwähnt, ne? Also wir waren doch auch schon mal irgendwo unterwegs und dann war da einfach so ein Wasserbecken mit so einem Geländer, wo man einmal durch Wasser spazieren konnte.
Ja, genau, und da gab es ja auch dann noch so ein Becken, wo du auch die Unterarme sogar ganz reinstecken konntest.
Ja, genau. Und das ist im Endeffekt das, was er ja auch gemacht hat, als er dann in der Donau gebadet hat, einfach dieses, ja, die Durchblutung zu fördern und so, wenn man da durch so kaltes Wasser geht. Und das kann man auf jeden Fall machen. Schaden tut's nicht. Aber wenn es euch schlecht geht, geht lieber zu einem Arzt.
Ja, auf jeden Fall. Dafür sind sie ja da.
Richtig. Sehr schön. Also ich hoffe, Kneipp hat euch nicht gelangweilt. Er hat jetzt weniger mit unserem Leben zu tun als die Kellogg's Family, das gebe ich zu. Kellogg's Family, ich glaube, ich sage das wegen der Kelly Family.
Ich wollte es gerade sagen, das hat sich voll so angehört.
Also die Kellogg's Brüder, eigentlich ja nur ein Kellogg. Stimmt, das wird ja auch mit Apostroph geschrieben, ne? Und zwar vor dem S und nicht danach. Das bedeutet, er hat das auch nur auf sich bezogen, sage ich mal.
Ja.
Interessant. Aber ich finde trotzdem, dass Kneipp, auch wenn er ein bisschen entfernter von uns ist, seine Würdigung verdient hat. Und ich fand es halt echt ganz interessant, weil ich wirklich schon an mehreren Orten so Becken zum Wassertreten gesehen habe, den Hintergrund dazu zu kennen. Und vielleicht könnt ihr dann beim nächsten Mal irgendwo angeben und sagen, keine Ahnung, alter Kneipp, der hat ein Plagiat geliefert.
Oder wenn man so ein Becken sieht, einfach fragen, hast du Bock ein bisschen zu kneipen?
Ja, aber das kennen viele Leute. Ich glaube, da bist du die Ausnahme, dass du das nicht kennst.
Ja, das kennst du wahrscheinlich auch nur, weil er aus deiner Region ist. Ich glaube nicht, dass das so bekannt ist. Weiß nicht.
Das mag ich jetzt mal anzweifeln. Aber gut, wir bekommen dann ja vielfältiges Feedback auf unseren Podcast, wie jedes Mal. Dann könnt ihr uns erzählen, ob ihr ihn schon kanntet und ob ihr wusstet, was Kneipen ist, beziehungsweise ob ihr zumindest schon mal das Wort gehört habt. Alrighty, dann ab zum spaßigen Teil. Ja, das ist so böse, dass wir immer sagen, dass dieser Teil langweilig ist, aber er ist halt sehr bildend.
Ja.
Darauf hat man nicht immer Bock. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu...
Kronos. Wir sind wieder in der griechischen Mythologie angekommen.
Mir fehlt da ein bisschen die Motivation. Das ist ja nicht so selten.
Endlich habe ich wieder was Griechisches, was ich euch mitteilen kann.
Alle haben drauf gewartet.
Ja, kann ich mir vorstellen. Nur deswegen schalten sie ein.
Ja, ich glaube auch. Ich habe ganz, ganz viel positives Feedback zu unserer Ultra-Mythen-Folge mit Herkules bekommen.
Echt? Voll geil.
Nee, das war ein Witz. Manche mochten sie, aber sehr viele meinen auch, oh ja, war schon sehr viel Mythos. Aber es ist uns ja wurscht. Wir machen es ja auch, weil es uns gefällt. Und ich will alles über Kronos hören.
Gut, dann erzähle ich dir alles. Weißt du schon was über ihn? Ja, klar weißt du
ja. Also ich weiß was mit der Zeit. Ich habe tatsächlich, hatte ich einen Kommilitonen, der Kronos hieß, aber mit C geschrieben. Und ja, da hat er auch schon mal gefragt, für was denn Kronos besteht. Und ich war die Einzige, die es wusste. Ich möchte jetzt nicht angeben, aber da habe ich mich sehr gebildet gefühlt. Wobei es sehr naheliegend ist, ne? Wenn man an Chronologie und so denkt.
Das ist aber alles falsch. Das ist ein Extragott. Es gibt Kronos.
Ach was?
Ja. Der heißt aber auch Kronos, halt mit CH.
Ach so. Okay, dann weiß ich ansonsten noch, dass es der Papa von Zeus ist.
Genau, das stimmt.
In der griechischen Mythologie.
Ja. Also Kronos selber ist der jüngste Sohn der Gaia und halt von Uranus.
Gaia und Uranus.
Ja, halt der Anführer der Titanen, also seiner Brüder und der Vater von Zeus, wie du schon richtig gesagt hast.
Also er ist ein Titan.
Ja. Aber wir müssen erst noch mal kurz über seinen Papa reden, also Uranus, denn der hasste seine Kinder und hat sie dann sogar in den Tartarus verbannt.
Die Hölle?
Genau. Und Gaia hatte aber Angst, dass sie ihre weiteren Kinder auch verbannen würde. Also brachte Gaia ihre Kinder dann im Geheimen zur Welt. Sie stiftete dann Kronos an, seinen Vater, also Uranos, mit einer Sichel zu entmannen.
Hä? Ich dachte, der ist im Tartar. Ach so, das ist, Kronos ist eins von den versteckten Kindern.
Genau, das hat er auch getan. Und damit wurde er dann zum Herrscher der Welt und Begründer des goldenen Zeitalters.
Kann man denn ohne Geschlechtsteil nicht mehr herrschen? Oder wieso ist er daran gestorben?
Ja, wenn man entmannt ist, weiß nicht. Er wurde dann halt einfach von seinem Sohn überboten, sag ich mal. Niedergerungen.
Wie im Tierreich mit den Löwen.
Ja.
Okay.
Er nahm dann seine Schwester Rhea zur Gemahlin. Seine große Angst war aber dann auch, von seinen Kindern entmachtet zu werden. Also so wie er seinen Vater entmachtet hat. Also hat er alle Kinder gefressen, die ja seine Frau, seine Schwester zur Welt brachte.
Was? Ein Typ, der seine Schwester schwängert? Das ist ja unglaublich. Sowas passiert in der griechischen Mythologie?
Ja, das ist schon öfter mal vorgekommen.
Das ist ja unfassbar.
Schlimm, schlimm. Also hat er seine Kinder dann halt gefressen, dass sie das nicht tun konnten, ihn entmachten. Unter anderem hat er halt Demeter, Hera, Hades und Poseidon gefressen.
Was?
Ja.
Die kennt man doch alle.
Genau, hör mal zu. Und nur den jüngsten Sohn, also Zeus, den versteckte Rhea auf Anraten von Gaia und Uranos. Also Uranos hat tatsächlich noch, also er war nicht tot, er war halt wirklich einfach dann, ja, der kleine penislose Wicht.
Klar.
Ja. Jedenfalls hat sie ihn dann in einer Höhle auf Kreta versteckt und hat dann Kronos einen in Windeln gewickelten Stein gebracht, den er dann auch einfach verschlungen hat, ohne den Betrug zu bemerken.
Und warum wollten Gaia und Uranos, dass das Kind lebt?
Naja, du willst ja auch nicht, dass deine Enkel gefressen werden.
Okay, das ist ja ziemlich nett. Also, weil ich denke mir schon, wenn mein Kind mich angreift, weiß nicht, was mir das Kind jetzt abschneiden könnte als Frau, ein Bein, und dass dann Kinder wegkommen, weiß ich nicht, ob ich die Enkel lieben könnte, wenn die aus diesem Kind entstanden sind, weißt du?
Ja.
Aber gut, okay.
Zeus konnte dann halt ungestört heranwachsen, ist halt auch sehr mächtig geworden und später gelang es ihm dann, mit einer List Kronos zu überwältigen.
Erzähl.
Und zwar hat ihm da seine erste Geliebte geholfen, und zwar Metis, denn sie brachte Kronos einen Trank, der ihn betäubte. Und daraufhin musste er sich dann halt auch übergeben und hat halt dann seine Brüder und den Stein auch wieder ausgespuckt.
Okay. Ich finde das so lächerlich, wie menschlich diese Götter und Titanen teilweise sind. Weil man sich doch schon denkt, okay, Entschuldigung, der ist hier ein Stein in Babygröße, einfach so, und merkt dann nichts, also muss der ja riesig sein. Und dann bekommt er irgendwie so einen Trank und denkt sich so, oh nein, ich hab Bauchweh, und übergibt sich.
Naja, er hat sich nicht ergeben, er war halt dann betäubt.
Übergeben, habe ich
ja. Ja, daraufhin konnte Zeus ihn halt dann überwältigen und hat ihn, ja, gefesselt und auf eine Insel gebracht.
Wie heißt die Insel heute?
Halt im Kosmos irgendwo nur. Das war halt so ein Götterding. Und damit war dann Zeus der allergrößte Gott und Herrscher. Damit ist dann das eingetreten, wovor Kronos auch am meisten Angst hatte.
Ja, er hat's provoziert, ne?
Stimmt.
Wenn er seine Kinder nicht gegessen hätte, wäre es vielleicht anders geendet. Aber,
ja.
Aber er lebt ja in dem Fall noch.
Genau.
Auf dieser Insel im Kosmos. Ja. Hat dann jetzt Zeus auch manchmal Angst, dass sein Papa zurückkehrt und den Thron zurückschnappt oder so?
Ich denke nicht. Ich glaube, dann auch mit seinen Brüdern und so sind sie ja dann in Kombination auch auf jeden Fall mächtig. Also ich glaube, er kann dann keine... Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie gut er ihn gefesselt hat und ob da irgendein Zauber noch dabei war. Gibt's ja alles. Also ich glaube nicht, dass er sich da so große Sorgen macht.
Okay, umso besser.
Und das war's dann auch schon mit unserem guten... Kronos, besiegt von seinem Sohn Zeus. Ja.
Ist nicht verkehrt, mal gehört zu haben. Aber es hat natürlich jetzt dann keinen Bezug mehr zur Realität, wenn das nicht für die Zeit steht, ne?
Ja.
Das nimmst das du einfach so hin. Ja, das ist auch voll okay. Ich habe auch jetzt nicht so einen extremen Bezug, beziehungsweise ich werde euch über die Hintergründe eines Sprichworts erzählen, das aber niemand benutzt.
Oh.
Deswegen, ja, schwierig. Also im Endeffekt geht es um Kassandra und ja, auch aus der griechischen Mythologie. Haha.
Oh.
Ja, und sie ist da die Tochter des trojanischen Königs Priamos. Troja, die Glocken sollten hier schon mal läuten. Und sie war unfassbar schön. Sie konnte wohl mit Aphrodite konkurrieren und das soll schon was heißen. Und deswegen hat sich der Gott Apollon auch ein bisschen in sie verknallt. Ist ja klar, sehr, sehr oberflächlich in der griechischen Mythologie alles. Sieht geil aus, die will ich. Und wegen ihrer Schönheit und ein bisschen als, ja, ich sag mal, Werbungsgeschenk, hat er ihr eine Gabe gegeben, und zwar die der Weissagung. Also sie konnte damit, ja, in die Zukunft blicken, sie wusste, was für schlimme Dinge in Zukunft passieren werden. Sie hat sich dadurch aber nicht unbedingt in seinen Bann ziehen lassen, also seine Verführungsversuche schlugen fehl, sie hat das zurückgewiesen. Und deswegen war er total gekränkt, konnte er aber die Gabe nicht wieder wegnehmen. Also das Geschenk war verteilt, sie wollte ihn trotzdem nicht, dann hat er sie verflucht und hat gesagt, gut, du behältst die Gabe, aber ich schränke sie so ein, dass niemand mehr deinen Weissagungen Glauben schenken wird.
Oh.
Das heißt, sie sieht die ganze Zeit die Zukunft, erzählt es Menschen und niemand glaubt ihr. Und die Problematik kam dann zum Beispiel auch beim Kampf um Troja hervor. Sie hat zum Beispiel vor diesem trojanischen Pferd gewarnt. Also sie wusste ganz genau,
witzig,
was da drin ist.
Ja. Ich wollte gerade sagen, dass das echt jetzt mit dem Pferd kommt, ist witzig.
Ja, nee, aber ist auch so. Sie hat das genau gewusst. Sie wusste, das ist eine Falle. Sie wusste auch, was der Untergang Trojas sein wird. Und keiner hat ihr geglaubt. Und deswegen ist sie eben in der antiken Mythologie diese tragische Heldin, die immer das Unheil voraussieht und niemals Gehör findet, was ich übrigens eine schreckliche Position finde, also muss ja Horror sein.
Ja.
Daher kommt dann auch das Sprichwort oder die Bezeichnung Kassandra-Rufe. Das sind solche ungehörte Warnungen.
Mhm.
Also zum Beispiel Kassandra-Rufe der Wissenschaft, dass die Erde in 10 Jahren im Arsch ist oder so. Und irgendwie glaubt der Sache keiner.
Hört so wieder wie bei Ignaz.
Ja, ja, genau. Ganz entfernt auf jeden Fall. Ja, also ich finde den Hintergrund total cool. Und wie gesagt, die Kassandra-Rufe, manche Menschen kennen den Begriff. Zum Beispiel meine Eltern.
Die kennen ja alles.
Nein, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach sowas, das früher noch manchmal benutzt wurde. Oder es gibt ja so Sprichworte, die schnappt man einfach mit Lebenserfahrung auf.
Das stimmt.
Also, ich habe es echt noch nie bewusst irgendwo gehört, aber es ist was Legitimes und es ist gut, wenn ihr es jetzt wisst. Und wenn ihr es in Zukunft in euren Wortschatz einbauen möchtet, dann finde ich das sehr, sehr stark. Ich unterstütze euch bei diesem Vorhaben.
Sehr gut.
Ja, danke. Ja, das war die kurze Geschichte der Kassandra. Die kurze und sehr, sehr traurige.
Ja.
Was für eine Vorstellung, oder? Mhm. Also sie hat zum Beispiel auch dann später, nach der ganzen Troja-Geschichte, mitbekommen, dass ihr Gatte oder ihr Geliebter umgebracht werden sollte. Und sie auch. Und er hat das auch allen gesagt. Und dann hat ihr keiner geglaubt und dann wurden sie beide getötet.
Oh.
Dödüm.
Oh Mann, die Arme.
Also raus aus dieser traurigen Runde, rein in den noch spaßigeren Teil. Zum Abschluss noch ein paar Fake oder Facts.
Geilo.
Und auch da lasse ich dir gerne den Vortritt.
Na gut. Ich sage, dass die Kalaschnikow, also die AK-47, die meistgebaute Schnellfeuerwaffe ist.
Das ist witzig. Ich habe mir nämlich noch überlegt, als berühmte Persönlichkeit Kalaschnikow zu nehmen, weil mein Papa eine super spannende Doku über den geschaut hat. Also angeblich super spannend. Und ich sage ja.
Richtig, das ist ein Fakt.
Ja, er hat von der riesigen Produktion erzählt und er hatte ein Jahr Zeit, um die Ultrawaffe zu entwickeln in einer riesigen Auflage und so. Deswegen, also da hatte ich einen kleinen Wissensvorsprung, muss ich zugeben.
Ja, irgendwie weißt du ja immer schon im Vornhinein, was ich nehme.
Nein, das
ich bin doch zufällig drüber gestolpert.
Vielleicht geht's dir ja bei mir ähnlich. Ich habe dich nämlich auch schon mal vorgewarnt, dass dieses Thema kommen wird, meinem Papa zuliebe. Also, eine von Jugendlichen in Deutschland gebaute Kartoffelkanone konnte eine Kartoffel auf bis zu 40 bis 50 Meter pro Sekunde beschleunigen. Also, das wären 180 km/h.
Das ist ein Fakt.
Das ist ein Fake.
Noch schneller.
Ja, 90 Meter pro Sekunde. Das sind ganz genau 324
Boah, fuck.
km/h.
Mist. Das war eigentlich dumm von mir. Ich dachte mir schon, dass das noch schneller geht.
Aber so für selbst gebastelt. Also ich habe da so einen Artikel gelesen, dass die irgendwie für 12 € im Baumarkt die Sachen dazu gekauft haben und im Internet eine Anleitung gefunden haben. Und dann halt mit rumgeballert und dass sie das dann bei der Polizei auch ausprobiert haben und dann haben sie da so eine Pressholzplatte, heißt das so, aufgestellt, irgendwie 10 Meter entfernt und dann hat das da so ein richtiges Loch reingeschlagen. Also die ist da durchgeknallt, die Kartoffel.
Ich meine, so viel gehört da ja auch gar nicht dazu. Du musst ja wirklich nur so ein Rohr bauen und einen Mechanismus und dann steckst du ja meist eigentlich nur einen Kompressor dran.
Ja, das weiß ich nicht. Also die Kinder haben das irgendwie mit Haarspray und Feuer
Ah,
gezündet.
okay, die haben tatsächlich. Ah, okay, auch nicht
Ja.
schlecht.
Ja, ich weiß nicht, was es da für Beschränkungen gibt, wie eine originale Kartoffelkanone auszusehen hat. Aber ich fand es schon krass. Also das gab dann auch Strafen dafür. Und ich habe mich dann ein bisschen durch ein paar Artikel gelesen und irgendwo in Sachsen gab es auch einen Typ, dessen Haus durchsucht wurde und dann stand da so in dem Artikel, es wurden illegale Böller und eine Kartoffelkanone gefunden. Das fand ich so geil.
Das ist
So
echt
eine
geil.
Kartoffelkanone. Das ist so ein bescheuerter Begriff einfach nur.
Kartoffelkanone.
Kartoffelkanone. Aber gut, es steht 1 zu 0 für mich. Nur
Okay.
als kurzer Zwischenstand, nicht weil ich eine schlechte Gewinnerin oder so wäre, nur damit alle auch auf dem Schirm haben, ne?
Dann kommen wir mal zu meinem nächsten. Und zwar sage ich, dass ein Kuss 6 Kalorien pro Minute verbraucht.
Ey, das ist nicht mal so viel, ne? Das sage ich, ist ein Fakt.
Ja, richtig.
Ich habe überlegt, ob das vielleicht noch mehr sind.
Echt? Aber pro Minute ist das doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder?
Naja, wie viele Minuten hat der Tag? Und wie viele Kalorien nimmst du so zu dir am Tag?
Ja, du musst ja nicht wieder alle wegküssen, aber es ist doch schon ganz schön.
Aber trotzdem, ich finde es nicht so heftig. Ich habe auch mal gegoogelt, wie viele Kalorien eine Liegestütze verbrennt. Und das ist halt auch super wenig, weil das, wodurch du dann die meisten Kalorien verbrennst, ist, wenn du dann halt deinen Puls auch erhöhst, ne? Und länger Sport machst.
Genau.
Und dann war irgendwie eine Liegestütze irgendwie so eine Rechnung, so 2 Kalorien. Dachte ich so, wollt ihr mich verarschen? Dann mache ich gar keine mehr in meinem Leben.
Ja. Schlechter
Ja.
Deal.
Aber ein guter Deal für mich mit der Frage. Danke. Der menschliche Kot besteht zu etwa 75% aus Wasser.
75%, das klingt aber sehr flüssig. Warum kicherst du so?
Weiß nicht, weil das eklig ist.
Warum sagst du es dann? Aber
Deins ist
75,
eklig. Deins fand
75% glaube ich dann, dass das. Aber was soll's denn sonst? Ja doch, Essensreste halt und. Nee, ich glaube 75% ist ein Fake, das ist doch viel zu feucht.
Nein.
Das ist ein Fakt.
Das ist ein Fakt, ja.
Oh, das gibt's ja nicht.
Übrigens habe ich dann so einen Wikipedia-Artikel zum Thema Kot durchgelesen. Und dann gab es da einfach so einen Unterpunkt, der hieß Kot und Sexualität. Also ist ja
Okay.
alles klar, dass dem ein ganzes Ding gewidmet wird.
Okay.
Ja, ist ein bisschen eklig, aber wir hatten das doch schon mal bei Hitler, dass er angeblich koprophil war.
Das haben sie ja dann, um seine Ansehen zu mindern, verbreitet.
Echt?
Ja, ich glaube schon.
Weiß ich nicht.
Naja.
Gut, also, ich habe gerade voll den Run. Hau raus, deinen letzten.
Gut, ein Känguru kann einen Erwachsenen mit einem Tritt töten.
Ja, definitiv.
Ja, ist richtig.
Hast du nur Facts
Ja,
gehabt?
ich habe eigentlich gehofft, dass dir das irgendwann komisch vorkommt und dann. Nee, das letzte muss doch jetzt ein Fake sein.
Geil, ja, voll cool. Aber auch gruselig. Wurde das schon mal, also woran hat man das festgestellt? Hat ein Känguru schon mal einen Menschen umgebracht?
Ja, Es gibt ja auch mehr Kängurus als Menschen in Australien, also bei einem Boxkampf würden sie verlieren, die Menschen.
Okay.
Bei einem Ringkampf.
Alles klar. Dann zum letzten Fake oder Fact in der Runde. Kakerlaken überleben bis zu eine Woche ohne Kopf.
Das ist ein Fakt.
Richtig gruselig, oder? Alter, ich hatte so eine Seite mit lauter Fakten über Kakerlaken und das war so ekelhaft, das war so gruselig. Die sind zum Beispiel auch Kannibalen. Also wenn sie merken, es gibt zu wenig Essen und zu viele Kakerlaken, dann essen sie sich einfach gegenseitig.
Krass.
Boah, das ist so widerlich. Ach, und dann waren da überall Fotos von denen. Ach, das war eine Herausforderung, das zu recherchieren, sage ich
Warum hast du es dann
dir.
genommen? Es gibt auch noch ganz viele andere Cars.
Ja, ich wollte vielleicht auch was mit einer Katze machen, aber dann dachte ich so, ich will hier nicht als verrückte Katzenlady
Ich
auftreten.
habe auch zu Katzen gelesen. Hättest du das mal lieber gemacht, das hätte ich safe dann gewusst.
Tja,
Aber na
dann
gut.
hätte ich ja vielleicht nicht gewonnen. Das ist ja mein Ziel.
Wenigstens konnte ich noch einen Punkt ergattern.
Ja, stimmt. Also deine Ehre hast du auf jeden Fall gerettet. Ich finde, das ist eine ganz solide Bilanz. Wir haben es schon mal schlechter gesehen.
Glückwunsch.
Naja, aber wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder was Interessantes mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht auch ein paar gute Fake oder Facts geraten habt. Tatsächlich spiele ich das immer mit meinen Eltern. Also sie hören den Podcast nicht so regelmäßig an, wie sie es sollten. Ja, und deswegen bringe ich dann die Fake oder Facts immer so mit.
Das ist
Und
cool.
die sind schon auch sehr, sehr gut. Also die sind meistens besser als wir beide.
Ja.
Ja, schön war's. Ich hoffe, dass ihr es auch schön hattet, dass es eine gute Spazierrunde war und nicht so verregnet. Das ist gerade natürlich sehr schwer zu sagen. Aber ja, passt auf euch auf und bleibt fit.
Ja, habt noch einen schönen Tag. Oder seid gut eingeschlafen. Wenn ihr eingeschlafen seid, hört ihr das
Nicht
jetzt nicht
wirklich.
mehr.
Schlaf, Kindlein,
Wir wollen es
schlaf.
ja jetzt nicht übertreiben.
Okay, dann halt nicht. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten
Ja,
Mal.
ciao.
Walkie and talkie out.
Drop the mic.